Übersetzer. O Beste der intelligenten Halbgötter, obgleich es wahr ist, dass für ein Lebewesen nicht schwer zu erreichen ist, wenn ich Wohlgefallen an ihm finde, bittet mich ein reiner Gottgeweihter, dessen Geist ausschließlich auf mich gerichtet ist, nur um die Gelegenheit, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Erläuterung. Als die Halbgötter ihre Gebete beendet hatten, erwarteten sie sehnsüchtig, dass ihr Feind Vritrasura getötet werden würde. Dies bedeutet, dass die Halbgötter keine reinen Gottgeweihten sind. Obgleich man ohne Schwierigkeit alles erhalten kann, was man sich wünscht, wenn der Herr erfreut ist, trachten die Halbgötter nach materiellen Gewinn, wenn sie den Herrn erfreuen. Und der Herr wollte, dass die Halbgötter um rein hingebungsvollen Dienst beten, doch stattdessen beteten sie, um eine Gelegenheit zu erhalten, ihren Feind zu töten. Das ist der Unterschied zwischen einem reinen Gottgeweihten und einem Gottgeweihten auf der materiellen Ebene. Indirekt bedauerte der Herr, dass die Halbgötter nicht um reinen hingebungsvollen Dienst baten. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Sinata Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine, Namaste Vasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paskatyati Shatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sriyadvaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kim Durapan Mayi Prite Tatapi Vibhuda Shabaha Mayi Kanta Matiyamanyan Nato Vang Shati Tatavit. O Beste der intelligenten Halbgötter, obgleich es wahr ist, dass für ein Lebewesen nicht schwer zu erreichen ist, wenn ich Wohlgefallen an ihm finde, bittet mich ein reiner Gottgeweihter, dessen Geist ausschließlich auf mich gerichtet ist, nur um die Gelegenheit, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Vor einer Woche ungefähr oder anderthalb waren wir auf unserer Preaching-Reise in Zürich angekommen. Beim Chanten morgens sah ich einen Vorfall, den ich gerne euch erzählen möchte. Und zwar sah ich einen wohlgekleideten Inder hereinkommen in den Tempel und dann seine Aktentasche abstellen, vor den Altar gehen. Also der Altar war geschlossen, das ist ja der Vorhang, morgens beim Chanten zu, wenn die Deities umgezogen werden. Und er betete, dann ging er an den Vorhang, zog ihn auf und betete weiter. Da verneigte er sich. Und dann ging er zur Tulasi und bewässerte sie und schüttelte sie dann ein bisschen. Und ich war ein bisschen verwundert und man sah, er war nicht etwa aggressiv oder irgendwie geistesgestört, sondern war in einer sehr religiösen Haltung. Ich habe gefragt, wie, ja, schön, sie heute Morgen zu sehen, was ist. Ja, heute ist ein sehr wichtiges Geschäft für mich abzuschließen. Deswegen bete ich im Tempel. Und ich habe ihm dann noch eine Blume gegeben und gesagt, es werde ihm helfen. Und er ging dann raus aus dem Tempel. Und natürlich hat dieser Vorfall die Neugierde einfach erweckt und hat sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Es ist so, dass ungefähr, vielleicht 99% der religiösen Menschen heute Gott verehren, wobei sie ihre Interessen in den Mittelpunkt stellen. Wir zum Beispiel respektieren, wenn die Tetis umgezogen werden, und achten, dass wir den Vorhang nicht aufmachen. Das ist aber nur da, weil wir Krishnas Interessen in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir unsere Interessen in den Mittelpunkt stellen, gibt es vollkommenen Sinn, den Vorhang aufzumachen, weil man will die Tetis sehen. Nicht? Oder wir würden der Tulsi gegenüber unsere Achtung erweisen, die so groß ist, dass wir tunlichst vermeiden, über den Schatten zu treten. Man geht zum Beispiel nicht, wenn man um die Tulsi geht, auf den Schatten. Ich glaube, das ist ein natürliches Gefühl. Stellt euch vor, eine Person, die uns lieb ist, kommt vorbei, dann kann man irgendwie nicht auf den Schattenkopf treten, zumindest. Da haben wir... das ist nicht gut. Das spürt man, weil man eben diese Person verehrt. Die Person ist der Hauptmittelpunkt. Man würde nicht auf die Idee kommen, auch Tulsi zu schütteln, obwohl vielleicht irgendwelche Hindu-Mythologien sagen, das ist gut, wenn ein Blatt runterfällt und man das dann mitnehmen kann. Nicht? Also sagen wir so, würden das nicht gesagt werden, aber es ist gut, ein Tulsi-Blatt zu haben. Das steht in den Schriften. Wir würden uns das nicht so ergattern, weil wir haben Respekt vor Tulsi Devi, sie ist in dem Mittelpunkt. So, diese beiden Beispiele ergeben sehr viel Sinn in dem natürlichen Empfinden eines Vaishnavas, weil wir auf die, für uns klar, wir können nicht den Vorhang aufmachen, wir können auch nicht, man muss schon respektvoll sein, das haben wir so in unserem hingebungsvollen Dienst und in unserem Leben einfach mitbekommen und so weiter. Diesen Punkt möchte ich heute jedoch ein bisschen erweitern und hoffen, ein paar interessante und vor allen Dingen hilfreiche Punkte euch zu präsentieren im Krishna-Bewusstsein. Sagen wir mal, jetzt werdet ihr euch ein bisschen konzentrieren müssen, die sensationellen Geschichten sind vorbei. Das größte Hindernis, Liebe zu Krishna zu entwickeln, oder sagen wir einfach zunächst einmal, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen, sind materielle Wünsche. Und der Inbegriff aller materiellen Eigennützigkeit ist Lust. In der Gita erklärt der höchste Herr, Avritam jnanam etena jnanino nitya vairina kama rupena konteya duspurina nalena cha. So wird das reine Bewusstsein des weisen Lebewesens von seiner ewigen Feindin in der Form von Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die wie Feuer brennt. Dadurch, dass das Lebewesen in die materielle Welt hineinkommt, entwickelt es oder wird es bedeckt von der materiellen Energie, die in drei Erscheinungsweisen sich manifestiert, nämlich den drei Leidenschaften, das wissen wir, Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend. Besonders in unserer heutigen Zivilisation im Westen ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft sehr ausgewickelt und sie ist praktisch die haupttreibende Kraft im Leben der meisten und auch im Leben von uns gewesen. Diese Erscheinungsweise der Leidenschaft bewegt das Lebewesen dazu, sehr starke materielle Wünsche zu entwickeln, die jedoch, und das ist das Dilemma eines Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, niemals zufriedengestellt werden kann. Bhakti Charu Maharaj gab mir ein Beispiel, oder gab ein Beispiel, das war, glaube ich, in einer Vorlesung, von ein sehr interessantes Beispiel. In Indien gibt es ja diese Teekultur, wo man schwarzen Tee trinkt. Man versucht durch den schwarzen Tee herum, dir die einen ein bisschen stimuliert, da ist Tein drin, ist ein gewisses Hochgefühl zu entwickeln, ein Wohlbefinden. Nachdem man jedoch für gewisse Zeit Tee getrunken hat, muss man sich dann mit stärkeren Dingen beschäftigen, Nikotin meistens. Die lustvollen Wünsche zu genießen, können nicht zufriedengestellt werden und man geht dann zum nächsten Extrem. Koffein und Nikotin, das sind die leichteren Drogen. Da wird es gesteigert und gesteigert, dieses Feuer, du Spudalena. Duschpudalena Nenatscha, also irgend sowas. Hier ist es. Duschpudalena Nenatscha. Es brennt wie Feuer, es wird stärker. Und der Höhepunkt von der Sehnsucht zu genießen auf dieser Ebene ist in Indien gewesen. Hört euch das bitte an. Dass hier ein Mensch eine Kobra nahm, das geschieht jetzt immer noch unter armen Menschen, und sie an die Vene hält und die beißt dann zu. Und durch dieses Gift erhält man dann, nachdem man sich wohl vorbereitet hat für diese Art der Berauschung, Radharad, der ist sehr schockiert, man muss sich sicherlich vorbereitet haben, man muss ein bisschen Gift vorher genommen haben wahrscheinlich und sich so dran gewöhnt haben und das langsam gesteigert haben, erfährt man eine Art, gewisse Art der Zufriedenheit. Die sterben natürlich nicht, jedenfalls nicht sofort durch diese Praxis. Das kommt also nach Opium noch. Das ist ein Beispiel dafür, ein Beispiel für Intoxication oder Berauschung, durch den das Lebewesen versucht, seine materiellen Wünsche nach Befriedigung, das ist ja nur, was die wollen. Das ist zwar ein extremes Beispiel, aber das ist, wonach sich ja jeder sehnt in dieser Welt, dann zum Höhepunkt treibt. Berauschung bildet ein wichtiges Bestandteil unserer westlichen Kultur. Apfelwein und Bier und alkoholische Getränke und ist das Haupteinkommen der Bundesrepublik Deutschland, diese Zigarettenindustrie und so weiter. Deswegen können die sich diese enormen Reklamen leisten. Die machen einen großen Profit an den lustvollen oder Neigung zu genießen, die die bedingte Seele hat, die völlig bedeckt ist von der Erscheinungsweise der Leidenschaft. So, wir könnten dieses Phänomen, dass die materiellen Wünsche beginnen wie Feuer zu brennen und man immer mehr versucht, dort drauf zu geben, auf alle Bereiche übertragen. Ganz besonders geht es heute in dieser Vorlesung über eine balancierte Beschäftigung mit dem Thema Lust. Ich sage das, weil ich weiß, dass es viele Gedanken hierzu gibt und vom rechten Flügel wie vom linken Flügel, da weiß ich noch was. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, an den Anfang meiner Vorlesung das Wort balanciert oder ausgewogen zu stellen. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir als bedingte Seelen mit diesem Phänomen uns beschäftigen müssen. Es ist Lust allein, sagt die höchste Persönlichkeit Gottes, Arjuna, die aus der Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird. Das ist die Erscheinungsweise, die uns umgibt. Und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt. Lust ist solch ein großer Feind, dass wenn wir nicht vorsichtig mit diesem Thema umgehen, Krishna-Bewusstsein zerstört werden kann. Krishna-Bewusstsein ist jedoch so eine starke spirituelle Kraft, dass wenn wir es richtig kultivieren, Lust zerstört werden wird. Es geht also darum, was kultivieren wir in unserem spirituellen Leben. Wenn ein Devotee sich ernsthaft fragt, wie ist es um einen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein bestellt? Wie kann ich mehr Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein? So wird er sich Fragen stellen müssen, wie steht es mit meinen materiellen Wünschen?
Der Test für unseren spirituellen Fortschritt liegt darin, inwiefern wir frei geworden sind von diesen brennenden Wünschen, die wie Feuer brennen und niemals zufriedengestellt werden können. Seit unvordenklichen Zeiten trägt die bedingte Seele an einem eisernen Kette diesen schwere Eisenkugel der Lust mit sich. Vielleicht kennt ihr diese alten Charlie Chaplin oder Buster Keaton Movies, wo dann diese Gefängnisinsassen mit Streifenanzügen dargestellt werden, die also schwer, die diese Eisenketten dann haben und dann versuchen sie über die Mauern zu klettern und dann ist der Eisenkette natürlich viel stärker und dann fallen sie auf den Popo und konnten nicht entkommen. So, vielleicht kennt ihr diese Art von Darstellung noch aus eurer Jugend. So, das ist, was diese materiellen Wünsche im Endeffekt sind. Schwere Behinderungen im spirituellen Weg, die uns einschränken in unseren freien Bewegungen im Krishna-Bewusstsein. Ohne diese Wünsche zu spiritualisieren, werden wir uns sehr langsam fortbewegen in unserem spirituellen Fortschritt. Es wird ein holperndes Geschleife sein und nicht ein freies, glückliches Fortschreiten auf dem spirituellen Pfad. Diese Wünsche werden uns zum Teil auch zwingen, gegen unser eigenes Interesse zu handeln. Arjuna fragt Krishna, stellt Krishna in der Bhagavad Gita ebenfalls diese Frage. Er sagt, durch was wird man eigentlich immer gezwungen zu handeln, auch wenn man es gar nicht will? Und Krishna sagt ganz eindeutig, es ist List, die einen zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Sehr oft ist es so, dass ein Devotee ernsthaft den Wunsch hat, spirituellen Fortschritt zu machen. Das ist sein tiefstes eigentliches Interesse. Aber er wird immer wieder gezwungen, zu Tätigkeiten zu gehen, länger zu schlafen, mehr zu essen, mehr zu schauen, zu Dingen, die unnotwendig sind, als nicht und so weiter und so fort. Was ist das? Das ist Lust. So, ich möchte heute gerne einige Dinge präsentieren, die in unserer Philosophie gegeben werden, um mit dieser Problematik fertig zu werden. Zunächst einmal, lustvolle Wünsche sind nichts anderes als versäuerte Liebe. Wenn ihr Milch versäuern lässt, wird es irgendwann mal Joghurt. Stimmt das? Erstmal wird es Sauermilch. Also man müsste schon eine besondere Kultur dazu tun, so eine besondere Joghurtkultur. Und dann einfach stehen lassen und dann säuert sich das so in den Joghurt hinein, in die Joghurtstimmung. So ist es auch, dass diese so starke Fessel an und für sich in ihrer ursprünglichen Form Liebe ist zu Krishna oder Bhakti. Wir sind, darf ich euch erinnern, im Vorgang der Bhakti-Yoga. Nicht, das kommt also von da. In der Srila Prabhupada hat erklärt, dass diese materielle Welt eine Spiegelung der spirituellen Welt ist. Und das, was das Höchste ist in der spirituellen Welt, ist das Niedrigste in der Spiegelung. Das, was am weitesten unten liegt. Wenn ihr euch das Bild eines gespiegelten Baumes vorstellt, der im See in der Spiegelung existiert, so ist der Gipfel des Baumes das Tiefste in der Spiegelung. So ist auch der Gipfel unseres spirituellen Lebens, nämlich Zuneigung zu Krishna zu entwickeln und Anhaftung an Krishna zu entwickeln, in der materiellen Welt leider in einer gespiegelten Form gegenwärtig und bildet die Triebfeder sozusagen oder die treibende Kraft hier in der materiellen Welt. Denn sie ist die treibende Kraft in der spirituellen Welt. Nur in der materiellen Welt führt es zu Fesselung und zu Bindung, während es in der spirituellen Welt zu der Verbindung des ewigen Lebewesens im Bhakti-Yoga führt, in der Verbindung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, der liebevollen Verbindung. So, das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Nun, ich hatte das Beispiel von Joghurt, von Milch gegeben, die sich durch einen bestimmten Einfluss in eine Joghurtkultur umwandelt und Säure wird. Joghurt kann man nicht wieder zurückverwandeln in Milch. Wusstet ihr, es ist nicht möglich, da jetzt noch etwas Neues hinzuzugeben und dann wird es plötzlich wieder die ursprüngliche Substanz. Das geht nicht. Lust jedoch kann, wenn es richtig eingesetzt wird und vorsichtig eingesetzt wird, wieder transformiert werden zu Liebe. Narottam Das Thakur spricht davon, dass diese Wünsche, die wir haben, die materielle Welt im vollen Ausmaß zu genießen, dadurch transformiert werden können, indem sie in den Dienst von Shri Krishna gestellt werden. Auf diese Weise lassen sie sich wieder transformieren. Es hat also keinen Sinn, sich zu lange und ausführlich mit den, sagen wir mal, großen Gefahren der Lust zu beschäftigen. Ich glaube, es reicht, wenn wir von Krishna hören, es ist der alles verschlingende Feind dieser Welt. Also sehr powerful und sehr machtvoll. Es ist an irgendeiner Form oder möglichst bald sollte ein Devotee, der sich mit diesem Themenkreis in seinem spirituellen Leben beschäftigt, zu dem eigentlichen Punkt kommen, dass er diese Wünsche zurückverwandeln muss in das Ursprüngliche. Nämlich diese Wünsche, Krishna zufriedenzustellen und Krishna eben zu erfreuen. Deswegen heißt es hier in dem Srimad Bhagavatam Text von heute Morgen, ein reiner Gott, ein Gottgeweihter, dessen Geist ausschließlich auf mich gerichtet ist, bittet mich nur um die Gelegenheit, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen und nicht um irgendwelche materiellen Dinge, wie es eben die Halbgötter tun. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass dieses Konzept nur in der Gaudiya Sampradaya bekannt ist. Nur in der, bei uns, diesem 1%, wenn man das so sagen will, oder noch geringer, wissen wir davon, dass wir Krishna in den Mittelpunkt stellen können und ihn zufriedenstellen können. Die meisten religiösen Menschen und auch also spirituell ausgerichteten Menschen heute, wenn man die so sagen kann, wissen hiervon nichts, von der Möglichkeit. Es gibt viel, viel Information darüber, wie man mit diesen Wünschen umgeht. Der Buddhismus behandelt sich, also tut sich damit beschäftigen. Das Christentum beschäftigt sich damit und so weiter. Im Christentum gibt es zum Beispiel diese Aussage, eine Mönchsgemeinschaft, die nicht in der Zerknirschung des Herzens den Chor singt, zerbricht in Asche. Nicht? Man weiß, Zerknirschung. Zerknirschung ist, könnte die Worte sein, Fremdworte geworden. Zerknirschung heißt, dass es einem auch sehr, sehr leid tut, was man getan hat. Das ist bekannt und deswegen in den Mönchsgemeinschaften der Christen haben wir Mittelalter gesehen, dass sich Menschen kasteit haben. Das haben die getan, um sich selber zu strafen für ihre Wünsche, die sich entwickelt haben. In der vedischen Kultur finden wir es so, dass ein Brahmachari, der starke materielle Wünsche hat und ihn dann nachgibt, sich in eine Eselshaut kleiden muss. Welche Demütigung. Und an die Tür klopft von den Haushältern und sagt, ich habe gesündigt, mir ist da was dazwischen gerutscht, in meinem spirituellen Leben, also was dazwischen gekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir, armen Sünder, eine doch noch Almosen geben, damit ich was zu essen habe. Und die Haushälter werden manchmal sagen, nee, wir geben nur den richtigen Brahmacharis was. Wir haben selber so wenig. Nicht? Also da ein Aus. Es wurde versucht, diesen Feind einzudämmen, indem man sich selber unter einen schweren Druck setzte. Mit dem Ziel, eben, dass dann nicht wieder, dass einem nicht wieder diese materiellen Wünsche durchgehen und belästigen im spirituellen oder im religiösen Leben. Doch, wir wissen alle, wie Krishna in der Bhagavad Gita dazu kommentiert, er sagt, und Unterdrückung kann nicht die Wünsche beseitigen. Das ist Krishnas Aussage, dass man sich so heftigen Druck setzt. Was funktioniert ist, dass man sich erstmal bewusst wird über diese Thematik, dass es eben nicht zufriedengestellt werden kann und dass man unbedingt aus diesem Kreis der materiellen Wünsche herauskommen will und dass man dann weiß, wie das zu tun ist. Indem nämlich diese Wünsche transformiert werden. Nämlich ist genauso wie in der Kindererziehung, wir kriegen jetzt ja mehr und mehr Haushälter anscheinend, wenn man Kinder hat, die unruhig und nörgelig sind, kann man nicht die einfach nur so in die Ecke stellen. Man muss den Kindern ihre Stimmung transformieren irgendwie, indem man ihnen irgendwelche Fahrzeuge anbietet und dann spielen sie, fahren sie damit oder Puppen oder Puppenküche, was kochen und so weiter. Nicht? So müssen wir auch mit dieser kindischen Neigung umgehen, materiell zu genießen. Wir müssen sie transformieren, wir können sie nicht einfach so weglassen. Und ich möchte euch gerne einen Tipp geben, weil wir hören schon oft über dieses Thema und ich möchte etwas Neues dazu sagen, was unter Umständen einem sehr helfen kann dazu. Und dann zum Ende kommen. Es ist, ich muss doch zwei Sachen, ich muss kurz ausholen, weil ich habe hier wirklich einen Frontalangriff vor gegen eine bestimmte materielle Philosophie, die nicht im Krishna-Bewusstsein natürlich überhaupt nicht gegenwärtig ist, die aber eine Menschen, die ich möchte euch von einer Vorlesung erzählen, die Freud in Amerika gegeben hat, um seine freudianische Philosophie vorzustellen. Und ich möchte diese Philosophie dann widerlegen. Das ist, was ich tun möchte. Ich muss zunächst einmal sagen, die Theorien von Sigmund Freud sind, obwohl in den Details er überholt worden ist, noch immer der Grundstock der Psychologie. Die ganze New Age-Bewegung und ihre Thesen sind davon geprägt. In einer spirituellen Bewegung, wo man sich mit diesem Thema der materiellen Wünsche auch auseinandersetzt, kommt es dann vor, dass Devotees auf Zuflucht suchen bei der Psychologie. Es kommt durch die Counseling hindurch, was sehr gute Ansätze und wichtig ist. Ich möchte das nicht kritisieren. Es kommt jedoch da ziemlich, wenn man nicht aufpasst, freudianischer Ballast an Bord. Und ich möchte diesen Ballast erst einmal darstellen, sodass wir wissen, was er ist, was es ist, und dann dazu eine Stellung nehmen. Ich würde sogar ich werde jetzt meine Rolle wechseln. Ich bin jetzt nicht mehr der Bhagavatam-Philosoph, sondern ein Freudianer. Ich habe auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung hier zu leisten. Ich habe die gesammelten Bände durchgelesen, als ich im weltlichen Leben war. Sehr viel Geld, mein ganzes Taschengeld ist da reingeflossen. Die waren sehr teuer, weil es wissenschaftliche Arbeiten waren. So. Ready. Ihr müsst total eure Intelligenz einspannen, sonst werde ich euch rumkriegen. Meine Damen, meine Herren. Ich kann mich wahrscheinlich ziemlich wörtlich noch daran erinnern, weil ich habe das, kann man nicht so leicht vergessen, wenn man einmal das selber geglaubt hat. Ich möchte Ihnen jetzt darstellen, wie die Psychologie des modernen Menschen hergestellt. Ich möchte Ihnen ein Bild von sich selber vorhalten. Erschrecken Sie nicht. Es gibt das... Jetzt habe ich die... Gadala, helfen wir mal, wenn ich jetzt die Worte nicht kriege. Überbewusstsein. Es gibt das Überselbst. Das Ich. Das Es. Das Über-Ich. Das Es und das Über-Ich gibt es. Und das ist ein ständiger Kampf. Das Es sind all Ihre Neigungen, Ihre Wünsche, die tief in Ihnen enthalten sind. Die Sie nicht mal Ihren besten Freunden bekannt geben. Die Sie sich selber nicht einmal eingestehen. Das Über-Ich ist das, was Sie gelernt haben. Was Sie nicht tun. Jede Gesellschaft hat ihre Konvention, was man nicht tun darf, was man nicht denken darf. Was immer dagegen ankämpft. Sie wollen vielleicht eine bestimmte Form der Mathe, und ich werde euch verschonen mit den ganzen Details. Also Sie wollen bestimmte materielle Wünsche haben, aber da sagt etwas in Ihnen, nein, das kann man nicht machen. Das ist die Konvention. Da ist ein ständiger, dieses S ist das Unterbewusstsein. Und ständig kommen aus dem Unterbewusstsein diese Wünsche hervor, mit denen sich das Überbewusstsein beschäftigt. Weil es aber meistens Spannungen gibt zwischen dem, was man wirklich will und dem, was man ja nicht darf, kommt es zu den ganzen Erscheinungen des neurotischen Menschen von heute, des unauthentischen Menschen. Ich habe heute ein devotes Publikum vor mir. Ich möchte einmal Folgendes machen. Krishna Das, du siehst aus wie ein Devoti. Du hast ein Dhoti an. Krishna Devi Dasi, du siehst aus wie ein weiblicher Mataji. Du hast ein Sari an und hast bestimmte gesessen. Aber darf ich dich einmal fragen, nimm's mir nicht übel, wer bist du eigentlich wirklich? Was ist wirklich in dir drin? Nur als kleine... Ich will die Spannung ein bisschen erhöhen, zu Deutsch gesagt. Jetzt! Oh, meine Herren, ich weiß, Sie haben das nicht verstanden, was ich eben gesagt habe. Sie sind sich der Problematik nicht drüber bewusst, das will ich... Und meine Dame ebenfalls nicht, deswegen werde ich Ihnen ein Bild geben. So spricht Freud. Ich gebe jetzt einen Vortrag. Stellen wir uns mal vor, auf dem Flur sind einige Störenfriede, sind vielleicht berauscht. Und sie begehren Einlass in diesen Vortragssaal. Einige meiner Bekannten und Freunde, die mich vor diesen Aggressionen beschützen wollen, vor den Störenfrieden beschützen würden, würden jetzt zur Tür vielleicht gehen und die Tür zuhalten. Kommt jetzt nicht da rein. Die Störenfriede würden aber stärker werden. Und sie würden vehementer um Einlass begehren. Also würden mehr. Meine Zuhörer, die Tür zuhalten. Schließlich jedoch würden die Störenfriede so stark werden, dass sie sich mit Gewaltzutritt verschaffen in diesen Raum. Und alles zerstören. Die ganze Vorlesung. Deswegen empfehle ich, die Tür angelehnt zu lassen. Lass sie reinkommen, wenn sie noch nicht so viel Kraft gewonnen haben. Lassen sie anschauen. Ihnen was abgeben. Soweit das Beispiel, jetzt die Umsetzung, meine Damen und Herren. Aus ihrem Unterbewusstsein kommen ständig... Ich belasse das in unserer Terminologie. Materielle Wünsche. Und die meisten Menschen heute verdrängen die. Machen die Tür zu. Sie kommen aber stärker und stärker heraus. Meine Damen und Herren, zerstören dann alles. Deswegen empfehle ich Ihnen heute, Ihre lustvollen Neigungen zu akzeptieren. Lassen Sie sie durch die angelehnte Tür des Unterbewusstseins hinein. Gehen Sie ihnen nach. Denn sonst werden Sie alles berichten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. So, jetzt ist Freud raus. Wir können es für die noch ein bisschen Passade an der Tür geben. Das ist vielleicht nochmal was aus ihm wird. Was sagt ihr dazu? Ich habe diese Philosophie im Krishna-Bewusstsein schon entdeckt. Und wir spektakulären Sprechern. Hab viel gehört. Was sagt ihr dazu? Ich meine, es nützt jetzt nicht, jetzt die Maschinengewehre rauszuziehen. Das kann jeder. Das ist die einfachste und unintelligenteste Form. Habt ihr nicht manchmal gemerkt, ich meine jetzt mal, jetzt ist er Freud raus, also ich will jetzt nochmal, ich habe ihn ja kurz eingeladen, also ich will jetzt nicht gleich zulassen, dass er gleich niedergemäht wird. Habt ihr manchmal gemerkt, dass die, wenn so Wünsche kommen und man sich da nicht mit befasst, dass er auch hier schaut, hört einer genau zu, der auch das studiert hat. Ich glaube, du hast Psychologie studiert. Mathematik. Ach so. Gut, dann nicht. Dass manchmal die Votis, man dachte, es sind so gute die Votis, und plötzlich waren sie weg. Kennt ihr das? Das sind doch Wünsche, die dazu geführt haben, oder? Also, die haben nur die Tür zugemacht, hm? Und dann ist doch genau das, was eben der Sigmund gesagt hat, eingetreten. So, jetzt höre ich aber auf. So, was sagt ihr dazu? Jeder darf was sagen. Ja. Ja. Ja, aber stimmt das jetzt oder nicht, was der Freund sagt? Das ist, was uns jetzt bewegt. Stimmt, du hast eine sehr gute einleitende Beobachtung gemacht, Sven. Es kommt also darauf an, ist eine Antwort, ob man materielles Leben führen will oder spirituelles Leben. Ja. Ja, stimmt. Das ist also vedisch. Ja. Warum nicht? Was ist der Fehler? Sondern es wird stärker. Aha. Ja, gut, ich darf zusammenfassen für die kassettenhörende Nachwelt. Eine weitere Stimme, die wir gesammelt haben, ist, diese Philosophie ist im Pavritimaga, ist auch dort zu finden, ein Pfad, wo man mit bestimmten Regeln und Regulierungen materiellen Wünschen nachgeht. Doch die Philosophie der Bhagavad Gita sagt eindeutig dazu, weil das ist das Feuer, was größer und größer und stärker brennt und nicht auf diese Weise befriedigt werden kann. Habe ich das richtig alles wiedergegeben? Ich bin schon 50, ich denke 50% jetzt schon an der weiteren Vorlauf der Vorlesung. Hier war eine Stimme. Spirituell sozusagen zu defeaten. Eine andere Stimme war, ich denke, man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Man muss sehen, wie sie da sind und sie eben dann durch spirituelles Leben und den Vorgang des Krishna-Bewusstseins widerlegen oder defeaten. Ja, Ramapriya, du hattest dich gemeldet, ist schon gesagt worden. Ja, man muss herausfinden, ob man diese materiellen Wünsche wirklich will. Natürlich liegt eine Identifizierung schon vor, aber man sollte überprüfen, ob das ist, was ich im tiefsten Kern will. Mhm. Bitte? Ja. Man, so, Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass dadurch, dass man einen höheren Geschmack erfährt, der niedere weggeht. Ja, Radharadhyan, hat es dich gemeldet. Der Krishna-bewusste Vorgang, sagt Radharadhyan, man predigt einfach zu den betrunken wollen, dass die auf den Boden der Tatsachen kommen oder sich ein bisschen normal verhalten und dann kommen, können sie mithören und so weiter. Ja. Hier ist eine Gegenstimme. Die trunken wollen, haben die Tür eingetreten, nachdem man zu ihnen gepredigt hat. Das ist etwas, was im praktischen Heidelberger Tempelleben sichtbar ist. Man kann da eine Besichtigung vornehmen. Also es war nicht zu ihnen gepredigt worden. Ja. Gut, wir kommen also ein bisschen ins Detail rein zu dieser Tatsache. Es war also nicht gelungen, zu Deutsch gesagt. Gleich kommen die Gegenargumente. Wir müssen das. Wir haben gesagt, es geht balanciert hierzu. Wir sammeln jetzt noch eine. Ich hatte noch Gaugopal gesehen und dann kommen die Gegenargumente. Ist gesagt worden. Jetzt kommen die Gegenargumente. Gut. Wer hat jetzt... Jetzt kommt... Wohlgemerkt, wir müssen sehen, worüber wir sprechen. Wir haben also aus dem Forum der Devotees gehört, diese, unsere materiellen Wünsche können transformiert werden, das wurde gesagt. Wir können einen höheren Geschmack entwickeln und einen niederen Geschmack aufgeben. Das wurde auch gesagt. Wir können uns fragen, das war eine Hilfestellung, ob das eigentlich unsere eigentlichen Wünsche sind. Und es wurde auch gesagt, man kann nicht materielle Wünsche zufriedenstellen, das brennt wie Feuer und wird stärker. Gut, das ist also unsere Philosophie, die ihr sehr gut gelernt habt und verwirklicht hat auch. Was sind da für Argumente, die da noch kommen? So lange Zeit mache. Ja. Genau, den Punkt wollte ich auch kommen. Ja. Genau. Funktioniert nicht, ja. Gut, das war auch mein Punkt, den ich selber gemacht hätte. Jetzt. Ich denke, wir müssen nämlich jetzt, wir kommen in diese brenzliche Zeit, wo der Service anfängt. Hat irgendjemand was anderes noch zu sagen oder wollen wir uns mit dieser Sache beschäftigen? Ich glaube, das ist das Realistische. Ich darf es nochmal wieder, oder? Das ist, worum es geht. Schau die Praxis an. Man beschäftigt sich schon so lange damit, man kennt die Philosophie, der höhere Geschmack stellt sich aber nicht ein. Ja? Ja. Gut, das können wir noch daran tun. Die Erfahrung, also es geht nicht, wenn man sich so hohe Ideale steckt und man kann die doch nicht erreichen. Man bleibt frustriert, auch im Krishna-Bewusstsein. Man resigniert dann irgendwann. Wenn man älter ist, wenn man länger ist, wenn man 30 Jahre den Vorgang ausgehört hat. Und diese Resignation wirft einen völlig aus der Bahn. dann verlässt man den Vorgang des Krishna-Bewusstseins wie statistische Zahlen. Da gibt es bedrohliche statistische Zahlen. Deswegen der neue Trend. Ich habe die Erfahrung gemacht, man arrangiert sich mit den Wünschen. Und ich habe echt die Erfahrung gemacht, also ich will das jetzt hier sagen, für die Kassettenhörende Nachwelt, das ist jetzt nur Argumente. Satchitananda Swami glaubt nicht daran, nicht, dass ich hier an irgendeinen Pranger gehängt werde. Ich habe die, wir wollen uns mit diesen Argumenten rechtschaffen auseinandersetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ein bisschen mal ins Kino. Ein Langnese-Eis. Was? Fußball-Weltmeisterschaft. Genau. Fußball-Weltmeisterschaft. Etwas, was ich jetzt absolut nicht verstehen kann, aber was auch. Und danach kenne ich dann wieder ernsthaft. Dann weiß ich, was ich habe am spirituellen Leben. Durch Kontraste sieht man besser. Was willst du jetzt sagen? Wie bitte? Parivado, gut. Parivado wird jetzt. Ja, Parivado hat gesagt, es ist der Anfang vom Ende. Gut. Darf ich jetzt mal hier diesen Teil der Vorlesung, Prabhus, bitte, komm zu Ende, das ist ein ernsthaftes Thema. Wir müssen jetzt, ich will jetzt noch was das sagen, die Vorlesung abschließen, okay? Das ist hier nicht so lebhaft, wir sind hier nicht bei einem Seminar oder so. Wir müssen jetzt hier das Format der Bhagavatam-Vorlesung wieder gewinnen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ein Devotee, der sich in der ernsthaft mit seinem spirituellen Leben beschäftigt, muss sein Ziel festlegen. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss er Zwischenziele haben. Srila Prabhupada hat in einem glänzenden Vortrag über transzendentale Freude, heißt das, einen Ausschnitt in einem Brief. Ich kann euch das abziehen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Gopal euren Namen geben und dann werden wir einen Brief, wenn das in einem Briefumschlag in euer Brieffach reintun. Transcendental Pleasures. Da sagt Prabhupada, es ist nicht, durch den Vorgang der Hingabe kann die größte Freude erlangt werden, aber es ist nicht so gleich möglich, sich völlig hinzugeben. Deswegen sollte man nach und nach sich hingeben und dann auf diese Weise Krishna bewusst werden. Wenn wir ein Ziel haben, dass wir erwarten, morgen frei von allen materiellen Wünschen zu werden, weil wir uns das vorgenommen haben und dann aufwachen und merken, also, ist denn dies und jenes da. Und dann frustriert uns vom Vorgang abwenden, ist das sehr verkehrt. Wenn wir aber wissen, dass der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes mit Enthusiasmus, mit Ausdauer und Geduld gemacht wird, können wir anfangen, uns realistische Ziele zu setzen. Manche Devotees beispielsweise wissen, dass durch das Hören und Chanten über Krishna, das Absorbieren darin, all ihre materiellen Wünsche transformiert werden. Das ist eine Erfahrung von vielen, von sehr vielen Devotees. Sie kommen aber irgendwie nicht dazu, jeden Tag in diese Erfahrung einzutauchen. Sie mögen lesen, es geht vorbei und dann haben sie noch immer für den Tag keinen höheren Geschmack. Kennt ihr diese Sache? Funktioniert ja auch nicht automatisch. Das wissen wir inzwischen vielleicht auch schon. Es ist nicht so, dass du einfach die Stunde Lesen reintust und dann bist du eine selbstverwirklichte Seele. Geht nicht. Deswegen sagen manche Devotees sich, und die kommen es auch zeitlich nicht hin, die sind zu so unter Volldampf. Die haben, ja. Ekadasi. Das ist mein Tag, wo ich richtig lese und richtig chante. Wo ich auch mir die Zeit nehme, um tiefer zu gehen. Mal statt mal 4 Stunden vielleicht das Programm machen oder 3 Stunden, wie sich das mit Sankirtan vereinbaren lässt oder mit unseren jeweiligen Servicen oder den ganzen Tag sogar. Der Devotee muss wissen, dass wenn er tatsächlich den Pfad ist, wir müssen mal unseren Vorgang verstehen, zu Deutsch gesagt, der Transformation. Und das, dieser Vorgang wird verstanden, kann geschehen, wenn wir tief eintauchen und Wohlgeschmack entwickeln in unsere spirituellen Disziplinen, unseren spirituellen Ausübungen. Eine zweite Sache, die sehr wichtig ist, der Wohlgeschmack an den spirituellen Ausübungen, oder wir sagen Sadhan sagen wir, Prediger tut man immer diese Sachen übersetzen für die Zuhörer, die nicht die Sanskrit-Sprache kennen. Müssen wir wissen, der ganze Ruchi-Geschmack geht weg durch Vergehen. An erster Stelle Vaishnav-Aparadas. Dadurch geht der Geschmack des spirituellen Leben weg. Genau wie ein Fieber den Hunger zerstört, tut das Fieber der Vergehen, was einem unbewusst oder bewusst oft geschieht, solange man noch eine materielle Mentalität hat, den ganzen Taste im spirituellen Leben, also Wohlgeschmack im spirituellen Leben vernichten. Wie können wir Vergehen vermeiden? Bhaktivinoda Thakur sagt, es nützt nichts, wenn wir immer nur sagen, hier ist bloß keine 10 Vergehen, also keine Vaishnava-Parada, keine materielle Anhaftung noch beibehalten. Also wenn man so reinkommt, das ist nicht die richtige Beschäftigung. Besser, statt warm Vaishnava-Apparat machen, warum nicht die Vaishnavas zufriedenstellen? Jeden zu geben, den wir treffen, was er braucht auf seiner Stufe. Sei es ein freundliches Wort, eine ermutigenden Krishna-Keks, also Prasadam-Keks wollte ich sagen, und so weiter und so fort. So kommt man am besten frei davon. Wenn es um Anhaftung geht, warum nicht spirituelle Anhaftung entwickeln? Ich bin zugegeben angehaftet an Bildern, das kann jeder sehen, der mein Zimmer besucht. Kann man sich doch schön rahmen dann, wenn man so noch so anhaftet ist. Und jetzt mal eben angehaftet an meine Krishna-Bildersammlung. Sind doch schöne Sachen, guckt euch an, sind geöffnet für alle Vaishnavas, die Bildersammlung haben. Sind doch schöne Sachen dabei, die einen zufriedenstellen können, wenn man sie anschaut. Oder ich habe eine Sammlerwut auf Bücher. Dann eben die Sammlerwut auf Krishna-bewusste Bücher. Also hoffentlich nicht Wut, aber Sammlerleidenschaft auf Krishna-bewusste. Man muss Hobbys haben. Wisst ihr, selbst große Generäle, die häkeln manchmal. Und das Allerwichtigste, Prabhus, was ich euch jetzt aus Erfahrung, bitte ein Erfahrungsschatz. Wir müssen uns Zeit nehmen, Vaishnava-Beziehungen zu kultivieren. Das hilft einem unglaublich. Und wir haben jetzt ich war eine Woche in Zürich und habe da auf gepredigt und meine Bücher da ein bisschen schreibenthusiastisch geworden. Aber Hauptsache immer Gemeinschaft pflegen mit Bhakti Charu Maharaj. Einfach mal Gemeinschaft pflegen. Da muss man Zeit sich auch nehmen. Mal eine Stunde einfach auf dem Balkon sitzen und reden, was man reden will. Seine Kümmernisse, seine Wünsche, seine Fragen, wie man es erreichen kann. Austausch. Das ist sehr wichtig. Dass man im Herzen zufrieden wird. Einfach. Wir müssen unseren Prozess richtig verstehen. Es geht um Namaruchi, Geschmack im Chanten der heiligen Namen. Jivadaya, dass wir etwas tun für die gefallenen Seelen. Die erheben durch unser Sankirtan, durch unser Predigen, durch unsere Prasadam-Verteilung, was immer es ist. Mal bewusst uns einen vornehmen und dem will ich jetzt helfen. Der muss jetzt, aus dem muss was werden. Und Vaishnav Seva, den Vaishnavas dienen. Das ist, worauf wir uns fixieren müssen. Das ist unser Vorgang. Das ist, wie Sven sagt, das ist sehr gut. Man muss sich entscheiden, will man ein materielles Leben oder spirituelles Leben. Wir müssen unsere materiellen Anhaftungen, unsere materiellen, diese Dinge sind, durch spirituelles Leben zufriedenstellen. Nicht, wie Bhavi Vadu uns sagte, dass wir auf die materielle Arrangierungsstufe kommen, weil das wird mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, man kommt ja nicht zum Ende. Damit möchte ich es an den Endpunkt setzen. Sonst werden unsere Flüstern stören Friede noch. Jochen, du hast es gemacht? Gut. So, damit bin ich ans Ende gekommen und denke auch, dass es gar nicht, dass ihr hier bitte einfach mal drüber nachdenkt. Und wenn, wie kann man auf spirituelle Art und Weise die Störenfriede zu Devotees machen, zu Helfern machen? Da muss man lernen, wie gesagt. Das ist nicht immer einfach. Im übertragenen Sinne, das war nicht gelungen, die hatten den Schaden gemacht. Muss diese Neigung richtig umwandeln. Das ist eine Arbeit. Es ist total einfach, wenn wir uns in unseren Dienst fixieren und ihn mit Zuneigung für den spirituellen Meister und Krishna ausführen. Das ist total einfach. Sollte die erste Bemühung sein. Dadurch, dass man das tut, geht dieser ganze Nebel hoch und man sieht dann klar den Nebel der materiellen Wünsche. Das ist immer wieder die praktische Erfahrung, die die Bodhis machen. Aber um dahin zu kommen, ist es vielleicht wichtig, sich mit dem Prozess der Transformation zu beschäftigen. Jiva Goswami sagt, das ist der ganze Kernpunkt des Krishna-Bewusstseins, das Herz zu transformieren. Gut, hier sollen wir dann enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Bol.